Danke, dass du bis hierhin dabei warst. Im dritten Teil unserer Folge mit Lieselotte Mahler sprechen wir unter anderem über Behandlungsoptionen bei einer depressiven Erkrankung und über eine zeitgemäße Psychiatrie nach dem Weddinger Modell. Falls du die anderen beiden Teile verpasst hast, kannst du sie über die eingeblendeten Links oder in der Beschreibung finden. Ein kleiner Sprung. Welche Behandlungsoptionen gibt es denn für Menschen, die an Depressionen leiden?
Genau, also ich glaube, also klar, ne, jetzt könnte man klassisch sagen, es gibt die Psychotherapie, es gibt die Pharmakotherapie. Ich weiß aber, dass das sozusagen auch einzelne Themen sind, die noch aufgegriffen werden. Aber klar, ne, also hatte ich auch mehrfach schon gesagt, aber es ist mir wieder wichtig, Depressionen sind gut behandelbar.
Ja.
Und also ich glaube sozusagen, was wir klassischerweise sehen bei Leuten, die in schwere depressive Episoden kommen und zu uns in die Klinik kommen, die haben häufig schon ganz viel draußen versucht. Ne, die haben versucht, einen Psychotherapieplatz zu kriegen, ewige Wartezeiten oder aber eigene Strategien zu entwickeln, die nicht mehr greifen. Ne, und dann ist es gut zu sagen, okay, ich komme selber nicht mehr weiter. Und da ist es schon gut, dass sozusagen die Stigma-Kampagnen auch helfen, zu sagen, Psychiatrie ist eben nicht Zwangsjacke, ist nicht einer flog übers Kuckucksnest, ist nicht geschlossene Tür, sondern zu gucken, dass man eben wirklich das zur Verfügung stellt, was ein Mensch braucht. Und sozusagen, das machen wir ja im TWW, indem wir stationär anbieten, teilstationär anbieten. Also teilstationär bedeutet, dass man von montags bis freitags kommt, am Nachmittag wieder nach Hause geht, am Wochenende zu Hause ist. Ne? Und das stationär zum Beispiel zwar bedeutet, man ist sozusagen rund um die Uhr und 7 Tage die Woche stationär, aber das ist etwas, was sozusagen auch ganz wichtig ist, dass wir versuchen, die Leute möglichst in ihrem Leben, auch in ihrem Lebenskontext zu belassen.
Ja? Genau, du hast nämlich mit Fachkolleginnen das Weddinger Modell entwickelt, ein viel beachtetes und sehr modernes Psychiatriekonzept, das mit dem Fokus auf Recovery-Orientierung, du bitte dich gleich nochmal was dazu zu sagen, aber auch in ein Modell, was die Krankheits- und Genesungskonzepte von Patientinnen in den Mittelpunkt der Therapieplanung stellt, also ihre Bezugsperson nicht außen vor lässt, ihr Umfeld nicht außen vor lässt und dass vor allen Dingen Patientinnen sehr respektvoll, konsequent in die Therapieplanung und alle Entscheidungen mit eingebunden sind. Und das ist ja etwas, was du 2020, als du als Chefärztin an die Kliniken im TWW gekommen bist, ja eigentlich sehr schnell auch gesagt hast, ich möchte das hier implementieren. Da würde ich dich bitten, nochmal mehr zu diesem Konzept zu sagen, was ja vielleicht auch Angst vor psychiatrischen Klinikaufenthalten nehmen kann.
Ja, ja, sehr gerne. Und knüpft vielleicht an den Gedanken an zu sagen, dass wir, also erstmal müssen wir gucken, wie viel braucht ein Mensch gerade an Klinik? Das ist vielleicht sogar schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Ne? Wenn jemand zum Beispiel sagt, in einer Institution zu sein und nur dann die Behandlung eines multiprofessionellen Teams zu bekommen, wenn ich auf Station bin, das kann ich nicht, weil ich habe Angst im stationären Kontext. Ich kann da nicht gesund werden. Ne? Da haben wir ja auch inzwischen eben die stationsäquivalente Behandlung, die wir anbieten.
Ja.
Also, dass wir sagen, okay, dann ist das die Station nicht der richtige Ort, sondern dann kommen wir als Team zu Ihnen nach Hause und dann machen wir die Behandlung dort und nicht auf Station.
Mhm.
Und dann können wir teilstationär machen, eben tagesklinisch oder stationär oder eben über die Institutsambulanz. Also ich glaube, das ist schon mal sozusagen die Kernaussage. Die Kernaussage ist, wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Individuums und die sind einfach total verschieden. Nehmen wir das Beispiel einer Depression.
Mhm.
Jemand sagt, wie ich eben genannt hat, nur zu Hause, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich merke, mir ist alles so fremd, in meiner eigenen Wohnung zu sein, die mir mal so vertraut war, die jetzt so fremd ist, die für mich bedrohlich wird, weil sie so fremd ist. Ne? Dem würde man zum Beispiel dann sagen, dann macht eine stationsäquivalente Behandlung keinen Sinn, sondern dann ist wichtig, erstmal auf Station zu sein, rauszunehmen, zu gucken. Und das ist individuell. Das ist nicht das eine besser als das andere, sondern man muss eben alles anbieten können. Oder jemand, der sagt, ich will teilweise zu Hause zu sein, aber wenn ich dann nicht zu Hause bin, möchte ich woanders sein. Das ist das Teilstationäre sozusagen. Und auf Station machen wir es ja auch so, dass wir sagen, viel soziale Belastungserprobung ermöglichen, dass man eben auch mal zu Hause übernachten kann, das erproben kann, wie ist denn das? Das ist ein ganz wichtiges Instrument, so, und da flexibel zu sein, das ist schon mal ganz wichtig, weil eben in der Depression auch Leute sagen, zum Beispiel jemand, der selbstständig ist, zu sagen irgendwie, also klar, wenn man krank ist, ist man krank, ne? Aber wenn Leute sagen, wenn ich jetzt ganz den Bezug zu der Außenwelt verliere, dann ist meine Angst sozusagen finanziell in dem Ruin zu sein, das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich nicht auch ein paar Sachen noch machen kann, am Computer arbeiten kann oder vorbereiten kann oder sowas, ne? Und bei anderen, wo man sagt, die klar sagen, wenn ich noch ein bisschen was mit der Arbeit zu tun habe, dann geht's gar nicht mehr. Also, ne, das, ich muss da komplett raus. Mhm. Also so als Beispiele, man muss individuell, sonst, man, da gibt's kein klassisches Schema. Und das machen wir im Weddinger Modell. Wir gucken, was sind die Ziele, die Wünsche, was das Outcome der Behandlung angeht. Aber was wollen die Leute von uns? Mhm. Also was brauchen die von uns? Wie viel Protektion, wie viel stationär, wie viel im Lebenkontext sein lassen? Das ist sozusagen schon mal das eine. Das andere ist, dass es eben sehr individuell ist, welche Form der Therapie jemand braucht. Und in, auch oft eben in der Kombination der Dinge, ne? Dass wir nicht sagen, aha, Sie haben eine Depression, das ist unser Programm. Mhm. Und dann nehmen Sie teil, weil wenn Sie nicht teilnehmen, werden Sie auch nicht gesund. Das liegt dann, dann haben Sie keine Motivation. Ne?
Oder ein anderer möchte auch diesen Platz haben.
Genau, also entscheiden Sie sich, genau. Das, ne, da merkt man, das ist auch so unterschiedlich, was angenommen wird und was nicht angenommen wird. Was wir machen, ist zu sagen, das sind unsere Behandlungsangebote, also Einzelgespräche, Gruppentherapie, dann aber eben auch die nonverbalen Therapie, wie, das kommt ja hier auch noch, ne, Gestaltungs-, Kunsttherapie, Musiktherapie, Physiotherapie und unsere Genesungsbegleitung. Mhm. Und so, dass wir sagen, das sind alles unsere Angebote und wir können gerne zusammen herausfinden, wovon Sie profitieren, woran knüpft das vielleicht bei Ihnen an? Was wollen Sie vielleicht mal neu ausprobieren und wo haben Sie schon Erfahrung gemacht und können sagen, das bitte nicht? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Individualisierung der Therapie. Das ist ein wesentlicher Bestandteil vom Weddinger Modell. Und dahin einhergehend eben auch, dass alle Berufsgruppen ihre Funktion haben und in der Bedeutung für die Behandlung ihren Platz haben. Also dass es eben nicht nur heißt, aha, Depression, also hier ist Psychotherapie, das sind die Medikamente, das ist sowieso schon mal gesetzt. Und das andere, also so ein bisschen so ärztlich herablassend, sage ich mal, ne? Das ist eher so Beschäftigung, ne? Und oder, mhm, oder was auch immer, ne? Sondern dass wir halt merken, diese Verknüpfung all dieser Therapieansätze, dass die in der Bedeutung sich ergänzen und verstärken. Eben gerade insbesondere auch, was die nonverbalen, also Musiktherapie, Kunstgestaltungs-, Ergotherapie angeht, dass das häufig unser einziger Zugang manchmal ist, eben zu der verloren gegangenen Emotionalität, zum Beispiel bei der Depression, ne? Oder ja, Zugang zu finden gegen diese Abkapselung, die dann da stattgefunden hat. Und das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und der Patient, die Patientin ist immer Teil dessen, ne? Also der ist, das ist auch Recovery-Orientierung, das aufzugreifen. Wir nehmen die Menschen als Expertinnen ihrer selbst wahr und in die, ne, sie sind Expertinnen für sich selbst. Mhm. Und sozusagen, das ist eben das, was Recovery meint. Recovery meint eben, dass es immer eine sehr individuelle Reise ist und wir als professionelle Behandlerinnen stellen unsere Expertise zur Verfügung und bieten die an. Aber die betreffenden Menschen oder die betroffenen Menschen, die zu uns zur Behandlung kommen, sind Expertinnen ihrer selbst. Mhm. Und wir machen Angebote und übernehmen nicht die Deutungsmacht und sagen, hier lang und sonst geht's nicht, sondern wir würden ihnen das anbieten, wir würden ihnen das vorschlagen und wir bieten ihnen an, da mit uns an Bord zu gehen und dann gucken wir gemeinsam, wohin es geht.
In einem Vorgespräch auch zum Thema Weddinger Modell, wir haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder drüber gesprochen, seit es im TWW implementiert wird, ist ja auch so, dass in die Behandlungsbesprechungen ja das multiprofessionelle Team als Ganzes eingebunden ist und der Patient. Und dann kann es aber auch sein, dass der Patient oder die Patientin einen guten Zugang meinetwegen zur Ergotherapeutin hat oder zu einer Pflegekraft. Und dass die dann so eine Hauptbezugsperson auch sein kann, ist auch
Genau, also wo zum Beispiel, also dass es keine klassische Visite mehr gibt, sondern die Patientin, der Patient kommt herein und alle die Bezugspersonen, Bezugstherapeutinnen sitzen sozusagen mit drin, kann auch eben Bezugspersonen, also Angehörige sein. Und dann stellt jemand den Patient, die Patientin vor oder man fragt, ne, wollen Sie selber übernehmen, was diese Woche besprochen wird oder ist es okay, das? Und dann verweist man, was weiß ich, an den Psychotherapeutin oder eben an die Ergotherapeutin oder an die Bezugspflege. Und dann ist wunderschön, was sozusagen dann entsteht, weil dann die Patientinnen auch merken, dass alles ineinander greift und Sinn macht. Ne? Also dass das, was wir vielleicht sagen, wir haben zum Beispiel das Gefühl, jetzt mal als Beispiel, ne, dass sie wieder mehr im Kontakt sind mit anderen. Wenn ich mir überlege, wie sie am Anfang waren, ganz zurückgezogen, kaum in Kontakt gehen zu Mitpatientinnen oder zu uns als Team. Und jetzt sieht man sie, wie sie abends mit den Mitpatientinnen zusammensitzen oder dass sie das Gespräch suchen. Und das ist erstmal was, was uns sehr freut. Also wir haben das Gefühl, dass es Ausdruck davon ist, dass es ihnen besser geht. Ne? Und dann die zum Beispiel Kunsttherapeutin sagt, ne, wir haben das auch besprochen, neulich haben sie sich, das initiale Bild von ihnen war ein Baum, der ganz alleine auf der Wiese steht, ne, und jetzt haben wir uns das Bild nochmal angeschaut und gucken sie, was jetzt dazugekommen ist, plötzlich, ne, ist hier, sieht man hier, was sie, dass sie da Pflanzen dazu gemalt haben oder, ne, andere Bäume mit hinzugekommen sind, ne, also jetzt, unsere Kunsttherapeutin könnte das viel besser erläutern, ne, und dann die Patientin dann so merkt, aha, aha, und dann, ne, dann natürlich dazu beiträgt und sagt, ja, so fühlt sich's für mich auch an. Also das macht Sinn, ne, und dass das Gefühl zu haben, dass das gemeinsame Reflektieren aus unterschiedlichen Art und Weisen sich nicht widerspricht, ne? Und da sagt man auch, da merkt man dann auch, dass Medikamente dann übrigens auch eine untergeordnete Rolle spielen. Also Antidepressiva, auch das wird ja noch kommen, sind wichtig, um überhaupt dahin zu kommen, dass Therapien wieder greifen können. Aber sie sind eben nicht die einzige Therapie. Also das.
Ja, ne? Genau, über die medikamentöse Behandlung von Depressionen werden wir in einer anderen Folge dieser Staffel auch noch sprechen. Genau. Das klingt wirklich nach einem sehr modernen, zeitgemäßen, aber sehr respektvollen Psychiatrie-Konzept. Ich hoffe, dass es auch so Schranken abbaut und Ängste auch in sich in eine psychiatrische Behandlung zu begeben. Trotzdem würde ich noch mal ganz gern nach den Herausforderungen auch bei der Implementierung dieses Modells fragen, auch wenn wir damit ein kleines bisschen abweichen. Aber ich finde das so spannend und hilft vielleicht auch Leuten, sich Hilfe zu suchen im klinischen Kontext. Du bist seit 4 Jahren jetzt in der Klinik und implementierst das jetzt auch im TWW. Wie läuft es? Läuft es gut? Gibt es aber auch Widerstände, Vorbehalte, Ängste aber vielleicht auch oder Überforderung? Ja.
Also Ängste und Überforderung, das sind genau, sagen wir mal, die Hürden, die ja immer bei Implementierung neuer Konzepte eine Schwierigkeit, egal wo.
Haben wir noch nie so gemacht.
Genau, haben wir noch nie so gemacht. Und natürlich sozusagen, es fordert eine neue Professionalität von den Mitarbeitenden. Und zwar nicht Professionalität, indem sie jetzt mehr studieren müssen oder mehr lesen müssen und mehr Professionalität im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Und zwar sich selbst auch zur Verfügung zu stellen. Na, also wir reden viel über professionelle Distanz. Das ist sehr einfach. Ne? Da kann man sagen, irgendwie, ich wahre meine professionelle Distanz, bedeutet, ich gehe aus dem Kontakt. Ne? Und arbeite Schema ab, das gibt ja auch Sicherheit. Aha. Das weiß ich, bleiben wir doch bei der Suizidprophylaxe, bedeutet halbstündige Sichtung, stündliche Sichtung und gucke ich, gehe ich wieder raus, also jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Ne? So, ich muss das und das abnehmen, das kann ich abarbeiten. Das ist eine professionelle Distanz, ist so vorgegeben, ich arbeite Kataloge ab. Was wir mit dem Weddinger Modell machen, ist, was die Patientinnen ja brauchen, das Gefühl zu haben, sie können irgendwo andocken, sie werden zutiefst verstanden, wahrgenommen und können sich dadurch sicher fühlen. Und das ist das, was ich immer als professionelle Nähe bezeichne. Also ich bin keine Privatperson und sozusagen erzähle aus meinem Leben, das ist unprofessionell. Ja, das mag vielleicht Nähe sein, aber es ist komplett unprofessionell. Sondern professionelle Nähe bedeutet, ich gebe zu verstehen, dass ich mein Gegenüber als zutiefst als Expertinnen wahrnehme und stelle mich selbst sozusagen auch als Mensch zur Verfügung, als professioneller Mensch zur Verfügung, indem ich auch zu verstehen gebe, dass ich eben verstehe, ja, und dass ich das nachvollziehen kann und zusammen zu überlegen, was könnte jetzt aus dieser Krise herausführen, zum Beispiel, und authentisch bin im Kontakt, ja, und das ist etwas, was gar nicht so leicht ist, weil in Distanz zu gehen ist leicht, zu sagen, okay, das höre ich auch manchmal, ne, dass dann Leute so sagen, ja, wenn der so reagiert, dann reagiere ich auch so. Also wenn der Patient das so sagt, dann darf ich das auch so sagen. Ne? Das ist eben nicht professionell, sondern professionell bedeutet, seine eigene Emotionalität, seine eigenen Gedanken zu reflektieren und zur Verfügung zu stellen in der Therapie. Das ist das, was sozusagen einen Weg bedeutet. Und ich glaube, wir sind da, oder das zeigen wir auf Untersuchungen, dass er auch nach einem sehr, sehr guten Weg, es hat eine eigene Dynamik angenommen in dem positiven Sinne, zu merken, okay, viele der Ängste und Widerstände waren vielleicht unberechtigt. Ne? Also so das Katastrophisieren, was könnte denn jetzt alles kommen, wenn ich das anders mache? Das merken wir schon. Die Teams haben eigene Ideen dazu entwickelt, was das sein könnte, eine eigene Identität und Umgang mit sich auch als Team entwickelt. Das ist sehr schön spürbar. Und eine ganz, ganz wichtige Rolle darin spielen meiner Ansicht nach auch die Genesungsbegleiterinnen, die wir jetzt ja als eigene Berufsgruppe auch im TBW haben, auf allen Stationen mindestens zwei, diese Brücke bauen aus Expertinnen aus eigener Erfahrung und Expertinnen per Beruf. Ich glaube, dass die auch einen ganz wesentlichen Beitrag dazu haben.
Auch mit einer Genesungsbegleiterin werden wir im Folge dieser Staffel sprechen. Es scheint mir einfach eine Art neue Haltung zu sein. Ne? Mhm. Haltung des Respekts und der Akzeptanz. Wir haben eingangs ja darüber gesprochen, dass Depression als Krankheit viel zu sehr unterschätzt wird und dass das Ausmaß der Schwere noch viel zu wenig Beachtung findet. Was denkst du so abschließend, wie kann die Gesellschaft, aber wie kann auch jeder und jede Einzelne von uns dazu beitragen, dieses Stigma um Depression, Suizidalität, Krankheit zu reduzieren?
Also einmal denke ich, so ein Podcast wie wir beide ihn jetzt,
das hoffe ich,
was wir beide zusammen haben. Und auf der anderen Seite sozusagen, vielleicht fange ich erstmal mit sozusagen einem Warnhinweis an, dass das Stigma und die Antistigmatisierungskampagnen gegenüber Depressionen haben enormen Erfolg. Ja, also im Sinne von, wir sehen in der Forschung, Stigma gegenüber Depressionen sinkt deutlich. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Es gibt jetzt ganz viel, also sozusagen ganz viele, die sagen, ne, I suffered from depression, irgendwelche sozusagen, ne, dann erfolgreiche Menschen, was weiß ich, Models oder was auch immer, ne, die dann sozusagen sagen, ich bin daran erkrankt, ich habe das überwunden, ja.
Das sind Erfolgsgeschichten.
Das sind Erfolgsgeschichten.
Ja.
Und das setzt einerseits sozusagen dazu ein, dass viele andere psychische Erkrankungen, zum Beispiel schizophrene Erkrankungen aus dem Psychose, ne, dass das Stigma denen gegenüber steigt. Also Depression oder das, was auch immer weiter, das ist ein anderer Aspekt, ich werde mal sagen, aufgeweicht wird. Was ist denn jetzt alles Depression und was nicht? Und ist es vielleicht sogar, ne, wenn erfolgreiche Menschen damit Werbung machen, ist es nicht auch sozusagen, gehört es nicht fast zum guten Ton schon mal sozusagen eine Depression gehabt zu haben, überspitzt gesagt, ne? Sage ich nur deswegen, weil es auch eine Gefahr ist, nicht nur für andere psychische Erkrankungen, die immer weniger Verständnis kriegen, weil, ne, das ist ein Erfolgserlebnis, ne? Man hat das überwunden, man schreibt ein Buch darüber, aber auch sozusagen die nicht so Ressourcen haben, schwer psychisch erkrankte Menschen, nicht so eine Unterstützung haben, die dann vielleicht auch ein Obdach verlieren und eben das nicht so medial kundtun können und so weiter, ne, die kriegen immer weniger Unterstützung, auch vom Gesundheitssystem. Also, ne, also so die, ne, und das andere ist, dass vielmehr jetzt auch psychologisiert und als psychisch krank erklärt wird, was wiederum Ressourcen auch nutzt, also Psychotherapieplätze, Stichwort. Und was vielleicht, ne, dass dann gesunde Reaktionen, die unangenehm sind, die vielleicht einen auch mal aus der Bahn werfen, wie eben eine Trauerreaktion oder was auch immer, dass das dann schnell als psychische Erkrankung gilt, ist nicht immer gut. Ja, also erstens, weil es sozusagen dann die Ressourcen nimmt von wirklichen psychischen Erkrankungen. Auf der anderen Seite, na, dann vielleicht auch schon im Kindes- und Jugendalter häufig dann alles, was irgendwie auffällt, als psychisch erkrankt zu erklären. Und dabei ist die Vielfalt unterschiedlicher Entwicklung zum Beispiel enorm. Mhm. Ja. So, und da muss man wieder aufpassen und sagen, okay, aber sage ich jetzt sozusagen, man soll das nicht ernst nehmen, doch auf jeden Fall, aber man muss weiterhin gut differenzieren und gut unterscheiden können. Und ich glaube sozusagen, dass wir da noch Luft nach oben haben, was so differenzierte Betrachtungsweisung und Entstigmatisierung angeht. Ne? Auch Krankheiten, die nicht überwunden werden können, sollten entstigmatisiert werden.
Ja. Ja.
So, das meine ich, glaube ich, damit. Aber insgesamt sozusagen würde ich schon sagen, es ist ein positiver Faktor, dass wir mehr psychische Gesundheit im Blick haben, dass wir mehr Hilfeangebote haben, dass wir mehr drüber sprechen. Manchmal wünsche ich es mir ein bisschen differenzierter und nicht jede Anti-Stigma-Kampagne hilft, schwere psychische Erkrankungen zu stigmatisieren. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Message. Der Einbezug von Genesungsbegleiterinnen zum Beispiel in die Behandlung ist wahnsinnig entstigmatisierend. Ja. Also, dass wir sagen, die psychische Erkrankung und die Überwinden der psychischen Erkrankung oder das Leben mit einer psychischen Erkrankung, schweren psychischen Erkrankung und Psychiatrieerfahrung sind eine Erfahrung, die in die Behandlung mit eingebettet wird. Und das merken wir auch bei den Patientinnen, wenn die dann mit unseren Genesungsbegleiterinnen sprechen. Das ist die größte Entstigmatisierung und Hoffnungsvermittlung, die erreicht werden kann, indem sie sehen, dass diese Menschen bei uns sind und arbeiten und genau das immer wieder auch ausstrahlen und kommunizieren.
Die Krankheit als Expertise letztlich.
Genau, die Krankheit als Expertise. Und deshalb denke ich, alle Anti-Stigma-Kampagnen sollten vorrangig von Peers oder Genesungsbegleiterinnen irgendwie durchdacht werden. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich.
Okay. Lilla, hast du noch was Ergänzendes zu sagen? Ich bin jetzt erstmal so am Ende meiner Fragen. Danke dir sehr für diesen Einblick, Überblick, für die Differenzierung, für die unterschiedlichen Perspektiven, auch den Einblick in die Behandlungsmöglichkeiten. Haben wir etwas ungesagt gelassen?
Nee, ich glaube sozusagen, was mir wichtig wäre, das haben wir, glaube ich, gut herausgearbeitet, ist, Depression ist heilbar. Und ist gut behandelbar. Ich glaube, das wäre noch eine wichtige Message am Ende.
Das ist eine wunderbare Message am Ende, die Hoffnung gibt für alle Betroffenen, ob Angehörige oder selbst erkrankt. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke, dass du heute hier warst.
Danke dir.
Das war der dritte und letzte Teil unserer Folge mit Lieselotte Mahler. Falls ihr die anderen Teile verpasst habt, könnt ihr sie über die Links in der Beschreibung finden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns auch gerne ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert gern auch unseren Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schaut auch auf unsere Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Depression erfahren wollt. Bis dahin, alles Gute!